Was ich da am 9. November erlebt habe, war die Explosion der nackten Gewalt. Also, dass da Männer auftraten, in unserem Bereich eindrangen mit Äxten um sich Wütenden. Das war etwas, das einem sozusagen den Boden entzog. Also, es war wirklich ein zerreißendes Erlebnis. Früh morgens klingelte das an das Tor und da standen zwei Männer, teilweise in schwarzen Hosen und mit langen Stiefeln, die sagten, bestanden auf Eintritt. Ich sollte und müsste aufschließen, die Synagoge aufschließen. Wir wohnten auf der Körnerstraße und mein Vater hatte als zusätzliche Aufgabe des Amt des Kantors der dortigen Synagoge der Gemeinde Köln-Ehrenfeld übernommen. Und damit einherging auch das Wohnen in einem kleinen Häuschen, das direkt an der Straße war und das auch an die Synagoge direkt grenzte. Und ich bin dann mit ihnen gegangen und diese Männer zogen dann Äxte aus ihren Schaftstiefeln und fingen dann an, das Mobiliar zu zertrümmern. Ich bin bei diesen Männern geblieben, habe mich etwa so 2-3 Meter, bin sogar hinter ihnen hergegangen, während sie durch die Synagoge gingen und alles zerschlugen, was sie zerschlagen konnten. Und diese beiden Männer ignorierten mich. Ich bin nicht weggelaufen. Dann nach einer Weile, da sie von mir weiter gar keine Notiz genommen haben und ich einfach nur da stand oder mit ihnen da hinterhergegangen bin, dann habe ich die Synagoge verlassen und bin dann wieder in den Vorhof an unsere Haustür gegangen. Und dann kam dann eine weitere Gruppe rein, die dann in unser Haus reingingen und anfingen, Möbel rauszuwerfen aus dem Fenster. Meine Mutter wurde hysterisch, hatte einen Zusammenbruch. Mein Vater nahm es sehr kaltblütig hin, verlor nicht die Kontrolle und sagte mir, aber ja, ich sollte doch weggehen von zu Hause und mir ein paar Sachen mitnehmen. Und dann zu den Browns gehen, also unseren Freunden. Ich ging dann zurück ins Haus und nahm einen Schlafanzug. Und das andere, was ich mitnahm, war ein Klavierbüchlein von Bach, Stücke für Maria Magdalena. Das ist etwas, was ich heute noch habe. Das ist das Einzige, das ist das Erinnerungsstück, betone das Erinnerungsstück, was ich aus dieser Zeit habe. Und dann habe ich mein Fahrrad geholt. Unterdessen hatte sich so eine Menschenmenge vor dem Haus gesammelt, da auf der Körnerstraße, die auch das gesehen haben, was da passierte. Und ich weiß noch sehr genau, dass das sehr beeindruckende war, dass aus dieser Menschenmenge überhaupt keine Reaktion, keine hörbare, für mich hörbare Reaktion auf das Geschehen da kam. Also ging ich dann auf diese Menschenmenge zu und es öffnete sich sozusagen eine Gasse und es war ziemlich ruhig in dieser Menschenmenge und dann bin ich die Körnerstraße runter in Richtung Köln-Sülz zu den Browns gefahren mit dem Fahrrad. Im Hinterdrein glaube ich, dass ich in einem gewissen Schockzustand war. Ich weiß gar nicht, was mir durch den Kopf ging. Das habe ich vielleicht gar nichts oder ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Eines Tages sagten sie mir, Heinz, es gibt eine Möglichkeit, dass du nach Holland gehen kannst. Das Wort Auswandern so in dem Sinne wurde nicht gebraucht, in der Situation zumindest. Und oder auch, dass du nach England gehen kannst mit anderen Kindern. Und ich habe ziemlich schnell zugesagt, ja, würde gerne nach England gehen. Und was die Idee nach England zu gehen war, eine sehr interessante und hatte auch so einen sehr den Charakter eines Abenteuers. Und so kam es dann auch, dass ich am 5. Januar mit einem Koffer mit meinen Eltern am Bahnhof war. Und das war schon ein sehr dramatisches Erlebnis, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich meinen Vater weinen sah, als wir voneinander Abschied nahmen. Hatte ihn noch nie mit Tränen gesehen. Meine Mutter öfters schon mal, aber niemals meinen Vater. Und tja, verabschiedeten wir uns und gingen dann in den Zug. Da waren wir etwa so 40 Kinder. Aber abgesehen von der Reaktion meiner Eltern und den Tränen meines Vaters, habe ich, muss ich sagen, auch eine Art Gefühl der Erleichterung gehabt. Die Reise war ziemlich schrecklich, weil ich sehr seekrank war. Wir fuhren also über Holland. Wir wurden auf der holländischen Seite mit Sandwiches und mit Getränken wurden wir bewirtet und wurden sehr freundlich empfangen. Es war so ein Gefühl des Aufgehobenseins bekam man dann. Und in Hoek van Holland sind wir auf ein Schiff übergegangen und dann nachts, spät abends, über den Ärmelkanal Richtung Harwich. Es war sehr stürmisch und ich erinnere mich, ich habe eine Kabine mit meinem Freund Walter Braun geteilt und bin sehr seekrank gewesen und es war eben ziemlich grimmig, seekrank sein. Und die meisten der Jugendlichen in England, die so rüberkamen wie ich und auch Erwachsene, wurden interniert. Die meisten der so Internierten wurden dann letztlich in Internierungslager auf die Isle of Man geschickt. Dieses Internierungslager war sehr interessant, muss man sagen, weil da Menschen zusammenkamen, die sich sonst nie getroffen hätten. Zum Beispiel in meinem Haus, muss sagen, ich bin beinahe dankbar dafür, dass ich da eine Zeit lang verbracht habe. In meinem Haus war zum Beispiel der avantgardistische, der Dada-Künstler Kurt Schwitters, ich kannte den nur als netten Menschen. Da war ein Graf von Sonslaubach, da war ein Repräsentant der bekennenden Kirche, das waren also alles Anti-Regime-Flüchtlinge aus Deutschland, die dann auch in Internierungslagern landeten und per Zufall war ich in deren Gesellschaft und Kurt Schwitters traf ich da auch in unserem Haus an, wie gesagt, und ich hatte keine Ahnung, dass er ein bekannter Künstler war. Ich schätze ihn als zu dem Zeitpunkt 1940, als ich ihn kennenlernte, war er so, würde sagen, um die Anfang 40 rum. Ich lernte ihn einfach als netten Menschen kennen, der angenehm keine offensichtlichen Kanten hatte. Es gab andere Leute, mit denen der Umgang doch schwieriger war. Besonders da war ein Kommunist aus Thüringen, ein Sozialdemokraten, die hatten immer ziemliche politische Gefechte. Und als 15-, 16-Jähriger staunte man da, was da an politischen Diskussionen ablief. Ich hatte ja sowas noch nie erlebt. Aber ich würde sagen, mir ging es ganz gut, weil da so interessante Menschen um einen herum waren. Und die haben auch so kleine Gruppen organisiert, in denen man einen Unterricht bekommen konnte. So kam ich auch in die Chemie rein, weil einer der Internierten ein Chemiker war, der rumging und sagte, wer etwas über Chemie lernen will, kann gerne mal zu mir kommen. Wir bauen eine Gruppe auf. Und da bin ich da hingegangen und es gab auch Leute da, die aus den oberen Schichten der deutschen politischen Szene, kann man beinahe sagen. Da war zum Beispiel ein ehemaliger politischer Ratgeber von Papen, also dem Reichskanzler. Der hatte sich von dem Regime abgesetzt und war nach England gegangen. Der war in unserem Lager. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe ein Buch von ihm in der Bibliothek aufgefunden, Tagebuch eines Verräters. Den habe ich auch erlebt. Der hat Vorlesungen gegeben. Ja, ab und zu mussten wir auch etwas draußen arbeiten. Mit Wachen wurden wir aus dem Lager rausgelassen und mussten dann landwirtschaftliche Arbeit leisten, war aber nicht sehr schwer. Die Kommunikation mit meinen Eltern über Rote Kreuzbriefe ging bis Anfang 43, wenn ich mich recht erinnere. Und dann fand überhaupt kein Kontakt mehr statt. Meine Eltern erkundigten sich auch, waren besorgt darum, ob ich noch zur Schule gehen konnte oder was ich in der Beziehung, also das Erzieherische war denen ein ziemliches Anliegen. Und ich sagte ihnen, dass ich daran interessiert wäre, wenn ich das könnte, so das Abitur in England auf irgendeine Weise nachzuholen. Es war für mich ziemlich klar, dass sie unter einem gewissen Zwang waren, irgendwelche heiklen Themen zu vermeiden. Erst später, nach dem Krieg, ich wusste nicht mehr, danach wusste ich nicht, was mit ihnen geschah. Also, dass sie nach Theresienstadt verschickt wurden, wusste ich nicht. Einfach der Kontakt wurde zerrissen. War nicht kein Kontakt mehr. Ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf reagiert habe. Ich habe keine gute Vorstellung gehabt, was mit ihnen geschah. Ich konnte mir nichts zurechtlegen. Es war einfach wie ein Vakuum. Es war wie ein leerer Raum. Es gab einmal in dem Bunker in Köln-Ehrenfeld eine Ausstellung Zeichnungen von Kindern aus Theresienstadt. Und da bin ich hingegangen und habe geguckt. Die waren auch, stand auch der Vorname drauf auf diesen Bildern. Ich weiß nicht, wie die gerettet wurden, also diese Zeichnungen. Aber ich habe meine Schwester dann nicht wiedergefunden. Also keine Zeichnung, ich habe ihren Namen nicht, ich habe mir nach ihrem Namen gesucht, habe ich nicht gefunden. 1947 habe ich in Manchester eine Arbeitsstelle als Laborant. Da habe ich eine Phase gehabt, eine Phase, in der ich sehr depressiv war und besonders an meine Schwester gedacht habe, vielmehr an meine Schwester als an meine Eltern. Und es dauerte eine Zeit lang und ja, das war dann, ich weiß nicht, ob diese Phase nochmal, ob ich noch weitere Phasen dieser Art gehabt habe, da kann ich mich im Moment nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass ich da in dem 47 eine depressive Trauerphase hatte. Ein Onkel von mir war 37 nach Amerika ausgewandert und Familie meiner Mutters Seite war schon im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert, aus denselben Gründen, weshalb auch viele andere Leute aus Deutschland nach Amerika gegangen waren, und zwar Armut, schlicht und ergreifend Armut. Ich habe dann mit meinem Onkel, war ich immer in Schriftwechsel, und der war auch interessiert, der war kinderlos, hatte keine, war nicht verheiratet. Ich hatte auch früher als Kind einen guten, kann man sagen, freundschaftliche Beziehung zu ihm, auch familiär, aber es war ein freundschaftliches Verhältnis. Nachdem ich dieses Visum bekommen habe, habe ich so langsam meine Sachen gepackt und ich hatte ja nicht viel. Und aber immer mit meinem Bach-Büchlein dabei und bin dann mit einem per Schiff natürlich damals. Ich glaube, mein Onkel hat mir auch das Geld dafür geschickt. Ich weiß nicht, ich hatte ja sehr wenig. Bin ich mal einem ehemaligen Truppentransportschiff über den Atlantik gefahren. Und ich muss sagen, das war für mich ein erschreckendes Abenteuer. Nämlich, das Schiff war zwar nicht so klein, aber der Atlantik war sehr groß. Und das war auch sehr stürmisch. Und ich dachte, das schafft das Schiff nicht. In New York war man natürlich erstmal überwältigt von der Vielzahl der Menschen, die einen da umgaben, auch schon am Kai und den zigarrenrauchenden Hafenarbeitern. Und ich traf dann meinen Onkel, wir hatten uns verabredet, sodass wir uns ohne große Umstände finden konnten. Wir haben uns gleich wiedererkannt. Wir gingen dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in ein Restaurant und auch am gleichen Tag noch per Greyhound-Bus fuhren wir nach New Bedford. Dort wohnte mein Onkel und hatte auch in seiner kleinen Wohnung, da hatte er auch ein Bett und das da meine Heimstätte eine Zeit lang war. Ich habe jetzt eine Zeit lang als Laborant gearbeitet und habe dann Studium fortgesetzt. Also ich bin in England, das habe ich vorher nicht erwähnt, habe mein sogenanntes Abitur, London Matriculation Examination, gemacht an der Universität London, London University. Und in Amerika bin ich dann 55, habe ich das Studium wieder aufgegriffen und habe ein Senior Year, also das letzte Jahr als Undergraduate, als Student an der MIT, Massachusetts Institute of Technology, bin ich gewesen, in Cambridge. Und habe da meinen Bachelor of Science und bin von dort aus zur Universität in Illinois. Habe dann unterrichtet an einem Community College. In relativ späten Jahren habe ich mich doch noch eher umgesehen und habe mich nicht so gebunden gefühlt, wie es viele andere Menschen in diesem Alter getan hätten. Also ich war in meinen 40er Jahren, war ich in keiner sogenannten festen Situation. Also ich war ziemlich, das hört sich etwas eigenartig an, also etwas frei Flottierendes. Ich habe dann mal ein Jahr unterrichtet in Binghamton, habe da gerne gelebt. Da war ich auch eine Zeit lang liiert mit Lavinia, die ich an und für sich hätte heiraten sollen, aber was mich davon abgehalten hat, das ist eine richtig persönliche Sache, dass sie 14 Jahre oder 16 Jahre jünger war als ich und der Altersunterschied zwischen meinen Eltern war 14 Jahre und ich hatte schon als Kind, meinte ich, gespürt zu haben, dass da diese 14 Jahre bei denen sich nicht gut ausgewirkt haben. Ein ehemaliger Kommilitone war Professor an der Universität in Rochester geworden und habe ich gefragt, ob ich bei dem mal 3 Monate arbeiten könnte und daraus haben sich dann 3 Jahre ergeben. Und am Ende dieser 3 Jahre kamen einige interessante Forschungsarbeiten dabei, haben wir publiziert und dann erstellt sich die Frage, jetzt mit etwa 47 war ich dann, was jetzt? Das war eine begrenzte Sache. Und dann ergab sich so, dass da ein Abteilungsleiter vom Max-Planck-Institut hier in Mülheim dort war und ein Referat gegeben hat und dachte, ich könnte mir mal mit ihm sprechen und sehen, ob da eine Möglichkeit, eine Arbeitsstelle da wäre. Unter anderem war das einer der Faktoren, der dazu geführt hat, dass ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Es gibt also 3 Bewegelemente. A, habe ich mich immer mit Köln sehr verbunden gefühlt. Ich habe Köln nicht unbedingt geliebt, aber ich habe mich sehr damit mit Köln verbunden gefühlt. Ich habe sehr viel doch, besonders in späteren Jahren, sehr viele positive Elemente meiner Jugend wieder für mich so wieder erleben können im Kopf und im Gefühl. Ich war sehr an politischen Entwicklungen in Deutschland interessiert. Außerdem war es für mich wichtig geworden, ich war unterdessen 2-mal wieder in Deutschland gewesen, für mich zu demonstrieren, dass Hitler sein Ziel, also Juden vollkommen aus Deutschland so oder so zu entfernen, dass ich da ein Stück Gegenleistung einzubringen hätte. Das heißt also, ich hatte das Bedürfnis zu demonstrieren, dass ich hier sein konnte, dass ich sozusagen im gewissen Sinne die Vergangenheit negieren konnte, also aufheben. Als ich aber rüberkam hier und Arbeit anfing, ich betrachtete das als von vornherein als eine offene Situation. Ich wusste nicht, ob ich hier bleiben würde oder nicht. Das musste ich sehen, wie ich damit zurechtkam. Nachdem ich das Angebot einer Position angenommen hatte, hier am Max-Planck-Institut für Strahlenchemie in Mülheim, dann bin ich also im November 1971 wieder per Schiff in den Atlantik gefahren, aber diesmal in einem großen Schiff. Es war die France von 80.000 Tonnen, also das war gemütlicher als in diesem Truppentransportschiff. Das war natürlich ein eigenartiges Gefühl und ich muss auch sagen, ich wäre nicht wieder hingekommen, wenn ich nicht schon mindestens zwei deutsche Freunde und einen ehemaligen Fußballkamerad hier gehabt hätte. Es waren sehr wichtige menschliche Bezüge, die mir eine gewisse Sicherheit gaben, dass ich nicht in der Leere sein würde, in der Leere mit Doppel-E. Es mag interessant sein, dass ich weiter Amerikaner bin, geblieben bin und mich bis jetzt nicht bemüht habe, wie auch immer die deutsche Staatsbürgerschaft zurückzuerlangen. Ich bin auch bis vor kurzem Mitglied des Ausländerbeirates hier gewesen, in Ratingen. Ich habe erlebt, dass viele Leute das Bedürfnis hatten, ihre Vergangenheit mir zu präsentieren. Ich hatte gar nicht danach gefragt. Und da kamen natürlich sehr interessante Dinge dabei zu tragen. Oder dass jemand mich gefragt hat, der Glasbläser am Arbeitsplatz, sag mal, Henry, du hast mich ja nie gefragt, was ich im Krieg gemacht habe, hat er mir gesagt. Und wir hatten, bevor er das gesagt hat, wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Und da hat er mir erzählt, er wäre bei der Waffen-SS gewesen. Und wie er dazu gekommen war, das, ich hatte keine Probleme, das zu akzeptieren. Überhaupt nicht. Und ähnlich ein Arzt, ein Kollege von meiner Partnerin, der hat mir erzählt, dass er SS-Offizier, war auch hier bekannt, SS-Offizier war. Und er hat dann mich eingeladen, mal zum Tee und Kaffee, und haben uns drüber unterhalten. Und ich merkte, es hat ihm gut getan, dass er das so erzählen konnte. Und ich konnte das ohne weiteres entgegennehmen. Vielleicht mache ich mir was vor, ich weiß es nicht. Also da habe ich keine letzte Gewissheit.